Wir wissen seit dem letzten Wochenende, dass die weltweite Getreideernte in diesem Jahr nicht ausreichen wird, um den weltweiten Bedarf zu decken. Vor allem Weizen ist knapp, also vielleicht ein weiterer Grund für alle selbstdiagnostizierten Glutenallergiker, die enorme Richtigkeit und Wichtigkeit ihrer eigenen Ernährungsform zu vermelden und vor allen Dingen auch weiterhin zu zementieren. Allerdings dürfte Ihnen auch schon aufgefallen sein, dass wir alle in Sachen Ernährung Individualisten geworden sind. Das liegt unter anderem daran, dass wir ein fast gottähnliches Verhältnis zu unserem Körper haben und möglicherweise auch zu den Auffassungen zum Thema Ernährung. Stellt fest, ein neues Buch, das nächste Woche erscheint, es heißt Fundamentalismus, wie Essen unsere Religion wurde. Und ich will sie nicht Ernährungspäpstin nennen, aber eine Auskennerin ist mit Sicherheit, nämlich Wissenschaftsjournalistin und auch Ernährungswissenschaftlerin Katrin Burger. Grüße Sie. Tag, Frau Burger.
Hallo.
Vegan, Paleo, Intervallfasten, Zucker, Weizen, was vermeiden Sie?
Ach, ich versuche, das zu essen, was mir schmeckt, ehrlich gesagt.
Und als Ernährungswissenschaftler nehmen Sie es aber sehr locker, finde ich.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass man sieht eben, wenn jemand diesen, also sich eben gesund ernähren will, das kann eben auch sehr verbohrt und ideologisch sein und dann alles andere als gesund.
Wie kommt es denn, dass wir mittlerweile so individualisiert und so raffiniert sind im wahrsten Sinne des Wortes, dass der eine kein Weißmehl mehr isst oder kein Zucker, der andere beispielsweise nur bei Mondlicht gepflückte Blümchen?
Ja, also das kommt daher, dass, also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das erklären sich Soziologen so, dass Ernährung ist eben mittlerweile so eine Art identitätsstiftende Plattform geworden,
ja,
wo die Menschen eben, wenn sie eine bestimmte Ernährungsweise praktizieren, eben auch sich selbst darstellen, was sie, also wenn jemand zum Beispiel die Steinzeitdiät verfolgt, dann ist er eben besonders zivilisationskritisch, oder wenn jemand eben vegan ist, dann ist er empathisch und eben auch tierlieb. Genau, und damit wird eben die Identität nach außen getragen und dann muss man eben nicht mehr viel über Kleidung oder über andere Sachen erklären.
Seit wir nicht mehr so religiös sind, haben wir Überhangkapazitäten und wir projizieren unsere religiösen Fähigkeiten jetzt auf beispielsweise Foodporn, also indem wir nach außen, nachdem wir früher Jesusbilder hochgehalten haben, jetzt unsere tollen Mittagessen beispielsweise bei Instagram posten. So ungefähr?
Genau, also das eine ist eben Identität, also die Religion hat ja auch Identität gestiftet und nachdem eben viele Leute nicht mehr religiös sind, hilft eben die Religion, die Gesundheitsernährungsreligion dabei, ja, jetzt sozusagen sich von anderen abzusetzen und sich eben auch teilweise moralisch überlegen zu fühlen.
Ich kann mich selber daran erinnern, ich war 7 Jahre lang Makrobiot und habe kaum Menschen zum Essen einladen können, außer meiner Oma, die sagte, auch schmeckt wie früher. Das war aber auch die Einzige, die es genossen hat. Wenn ich mittlerweile zu Essen eingeladen bin, weigere ich mich zu sagen, was ich eigentlich alles nicht esse, weil ich denke, oh nee, bitte, ich möchte jetzt irgendwie nicht, dass mir eine Extrawurst gebraten wird. Trotzdem gibt es dann immer wieder genau diese Extrawürste. Dass es überhaupt noch gesellschaftliche Verfahren gibt, die man gemeinsames Essen nimmt, ist eigentlich ein Wunder. Wo führt denn das hinführen?
Ja gut, es ist ja die Hoffnung, dass vielleicht das auch irgendwann wieder abnimmt, diese Ersatzreligion sozusagen der Ernährung, dass die Leute wieder mehr zum Genuss zurückkommen. Das ist die Frage, wie sich das entwickeln wird. Ja, aber im Moment ist es noch natürlich im vollen Gange, dass jeder, der eine verzichtet auf Weizen, der nächste auf Milch und der andere auf alle Fertigprodukte. Also wird es dann schon schwierig, für alle zu kochen.
So ein paar Standardenträger des Veganismus knüpfen sich ja auch vor, ne? Was die sich auf die Fahne geschrieben haben, halten sie bisweilen für blanken Unfug. Was zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, es wird ja oft behauptet, dass Milch krebserregend ist zum Beispiel. Das ist einfach ein Unsinn. Ich meine, es gibt natürlich jedes Lebensmittel, das man in großen Mengen verzehrt, ist ungesund. Und bei Milch gilt es eben ab ungefähr 1 Liter Milch am Tag. Das sind so Sachen, wo man dann sagt, naja gut, man versteht zwar, dass die Leute irgendwie, dass ihnen das Tierwohl am Herzen liegt, aber man sollte dann eben nicht mit solchen Argumenten kommen, die einfach nicht belegbar sind.
Was ich nicht wusste, ist, dass Israel das Land ist mit dem höchsten Veganeranteil in der Welt. Wie erklärt man das?
Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Das eine ist, dass die jüdischen Essregeln schon besagen, dass man tierische und pflanzliche Lebensmittel nicht zusammen zum Beispiel im Kühlschrank aufbewahren darf. Also da gibt es dann bestimmte Fächer oder auf dem gleichen Kochzubehör zubereiten darf. Und da ist natürlich jemand, der dann sagt, okay, ich esse überhaupt keine tierischen Lebensmittel, der hat natürlich im Alltag sich den Alltag sehr erleichtert. Es gibt aber auch noch eine andere Erklärung, nämlich das ist das politische, also das eben dieser Palästina-Konflikt dazu führt, dass viel, also wo es praktisch irgendwie keine Lösung gibt, dass da eben viele, vor allem junge Menschen, eben sagen, jetzt kümmere ich mich um mich, wenn sozusagen hier die Welt aus den Fugen ist.
Mhm. Vollkommen neu war mir, dass im Land, das wir normalerweise immer mit Spaghetti assoziieren, mittlerweile die Gluten- und diagnostizierte Laktoseintoleranz, mein Gott, was für Wortungetüme, ja. Besonders hoch ist, nämlich Italien. Wie erkläre ich mir das?
Ja, also das eine ist bei Laktose ist die Sache, dass die Italiener einfach generell weniger Milch vertragen als bei uns in Deutschland. In Süditalien ist der Prozentsatz sehr hoch, deswegen gibt es da allgemein sehr wenig Milchprodukte oder Käsesorten, die Laktose enthalten. Aber Italien ist so auch so ein besonderer Fall. Das eine ist natürlich auch dort gibt es immer weniger gläubige Menschen, die sich von der Kirche abwenden. Aber auch in Italien ist eben auch sehr offensichtlich dieser Zerfall eigentlich des politischen Systems und dass eigentlich das ganze Leben irgendwie aus den Fugen gerät. Ja.
Jetzt können Sie sicher sein, dass nicht nur nach diesem Gespräch, sondern auch mit Veröffentlichung Ihres Buches von allen Seiten die Leser über Sie herfallen werden, nämlich die Richtigkeit Ihrer ernährungspolitischen und vor allen Dingen ernährungstheoretischen Ansichten verteidigen werden. Studien werden da zuhauf zitiert. Was parieren Sie denen? Also wie begegnen Sie denen? Mit einer Gelassenheit, ja, macht mal, bis er dann selber mal darauf kommt, dass alles in Extremen einfach schädlich ist?
Ja, also ich denke, da muss man eine gewisse Gelassenheit haben, sonst kann man ja gar nichts mehr sagen. Also ich finde es einfach wichtig, also ich finde es auch wichtig dazu zu sagen, dass natürlich jeder das für sich schon auch, natürlich jeder hat das Recht, sich gesund zu ernähren, sage ich jetzt mal. Aber mich stört eben dieses, wenn die Leute dann so einen Missionierungseifer an den Tag legen und meinen, sie müssten andere Leute dann irgendwie abschätzig behandeln. Also und da finde ich, kann man ruhig was sagen. Also wenn die Leute mich da angreifen mit Studien, weiß ich nicht, kann man da glaube ich nicht kommen.
Zur Lektüre empfohlen. Es erscheint nächste Woche. Wir haben es schon diese Woche besprochen. Vielen herzlichen Dank für den exklusiven Einblick. Katrin Burger war das, Autorin des Buches Fundamentalismus, wie Essen unsere Religion wurde. Es erscheint, wenn ich das richtig sehe, im Riva Verlag. Hat 280 Seiten und wird 17 € kosten. Ab nächste Woche dann in gut sortierten Buchhandlungen. Alles Gute, Frau Burger, und weiterhin gesegnete Mahlzeit. Tschüss.
Danke, tschüss.